Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Macht Politik, Ausgabe 26, wie immer mit Pascal Nolderik. Tachchen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit mir, Philipp Schunke. Unsere Aufnahme findet statt am Sonntagabend, 10. Juni, also 4 Tage vor WM-Start, aber noch keine Fußballinhalte. Wir müssen uns irgendwie, gibt es einen Fußball?
Ja, es gibt so schöne Studien zu Herzinfarkte und Fußball und so.
Ah, super.
Wäre eigentlich mal ein lustiger Murks, oder? Nächste Woche.
Ja, nächste Woche. Perfekt. Und auch knapp nach dem HSK, also dem Hauptstadtkongress. Aber wir sind irgendwie über unseren 2-Wochen-Rhythmus gestolpert. Pascal, was war los?
Ich bin schuld.
Ja.
Beziehungsweise
du hast zuerst das gesagt und es kam mir ganz gelegen, muss ich sagen.
Ich hatte einfach, ehrlich gesagt, ich hatte nicht genügend Zeit. Und das nicht, weil ich nur gearbeitet habe. Ich habe auch viel gearbeitet, aber es lag primär an allen möglichen Verabredungen aus diesem sogenannten Privatleben. Und ja. Also war einfach jeden Abend oder jeden Tag so beschäftigt, dass ich entweder auf der Arbeit war oder eben irgendwo unterwegs war, sodass ich nichts vorbereiten konnte und auch keine Zeit hatte, um mit dir eben aufzunehmen. Zum Beispiel irgendwie bin ich auf einer Hochzeit, danach war ich auch die ganze Woche im Nachtdienst, da war ich irgendwie jeden Tag beschäftigt. Ja, und so weiter und so fort.
Ja, ich meine, jetzt sind es ja auch 3 Wochen, die wir zurück.
Genau, aber ich muss sagen, also aktuell, jetzt die letzte Zeit, war ich primär auf unserer Palliativstation. Hm. Und das ist eine sehr angenehme Arbeit. Also ich meine, natürlich hast du halt weniger Patienten. Ne? Das ist schon mal der eine schöne Vorteil, ja, im Vergleich zum Rest des Hauses. Du weißt auch, dass du dir, wenn du quasi zur Visite gehst, du gehst ins Zimmer rein, dann kannst du dir genauso viel Zeit lassen wie sonst für 3 Patienten. So. Und das ist ein echt angenehmes Gefühl. Dann kannst du natürlich auch länger mit den Angehörigen reden und du musst natürlich auch viel mehr kommunizieren. Ne? Also es ist viel mehr Kommunikation. Es gibt natürlich auch Patienten, die da Betten auf der Palliativstation liegen, obwohl sie nicht palliativ sind, weil Bettenmangel irgendwo, ne, wie das immer so ist. Aber es ist doch ein guter Teil der Menschen eben halt in einer Palliativsituation. Ich habe jetzt auch in diesen 3 Wochen so ziemlich alles, das ist völlig falsch, aber ich habe ein breites Spektrum gesehen, ne, also von palliativen Patienten, die bei uns dann versterben dürfen, ne, und friedlich einschlafen können und denen wir eben halt Atemnot lindern, Schmerzen lindern, Hunger und Durst bekämpfen, sodass die das alles nicht verspüren, dass es ein angenehmer Einschlafprozess ist. Und dann natürlich über Medikamenten und Dosierung gelernt, was man da so tun kann. Und auch so, was man denen noch anbieten kann, Musiktherapie, Bett immer so drehen, dass sie im Zweifelsfall nach draußen ins Grüne gucken, etc. etc. Ne, so Kleinigkeiten. Und aber eben auch Menschen gesehen, die von uns aus ins Hospiz gehen oder von uns aus eben auch wieder nach Hause. Ne? Mhm. Also zwar auf der Palliativstation waren, aber sich da so weit gebessert haben, dass sie doch nochmal nach Hause können. Ne? Das ist keine Einbahnstraße, wie man manchmal vielleicht mag, zu denken mag.
Hat das einen Grund, warum du jetzt auf Palliativstation bist?
Einfach im Rahmen einer Rotation durch die Klinik. Ich habe ja quasi schon die Demenzstation hinter mir, ich habe die Akutstation hinter mir mit Überwachungsbereich und jetzt eben die Palliativstation. Schlaganfall fehlt noch. Und Reha, da war ich bisher nur einmal so als Aushilfe, da habe ich aber auch kein gesteigertes Interesse, weil ich das tendenziell eher, ist mir zu entspannt. Ja, apropos, ich habe also auch mal wieder so ein paar harte Dienste hinter mir. Freitag war ich zum Beispiel, das ist jetzt ja auch eine Ausnahme gewesen in den 3 Wochen, aber es ist trotzdem auch erwähnenswert, da habe ich quasi 12,5 Stunden durchgearbeitet ohne Pause, so das nervt schon. Ja.
Aber es ist dein Dienstzeitmodell, ne? Wenn ich mich immer wieder dran erinnere.
Nee, das war einfach normale Arbeitszeit. Plus Überstunden. Also okay. Ich habe quasi 4 Überstunden gemacht.
Muss ich dich deswegen rügen? Oder?
Nö. Okay. Ja, formal ist das auch nicht ganz legitim eigentlich. Also der Chef sieht das auch nicht so gerne, ne? Weil er dafür haftet, wenn dann Fehler passieren. Ja, ist schon nicht so schön. Aber kommen wir noch zu was Schönem aus der letzten Zeit. Mhm. Und zwar haben wir gestern den 90. Geburtstag meiner Oma gefeiert.
Hey.
Yay, genau, ist ja auch schon geriatrisches Alter, ne? Und ich habe auch einigen von meinen Patientinnen und Patienten erzählt, dass die da feiern und nicht dahin fahren werde. Mhm. Und das ist überall sehr, sehr gut angekommen. Ne? Das ist irgendwie auch ganz. Ich meine, das ist halt so der Lebensbereich, ne? Die sind auch so 84 bis 94 so ungefähr, ja. Das ist ja genau da drin. Ne? So können sich das dann entweder auch gar nicht vorstellen, dass sie dass sie noch 5-6 Jahre auch dahin kommen. Ne? Mhm. Und so, ja, ich bin ja schon 95 so.
Nein, nee, weil, ich finde, es vermittelt ja aber auch vor allem, dass du eine persönliche Beziehung zu dem Thema Altwerden auch hast. Also sozusagen, du hast A, Kontakt zu deiner Großmutter noch, ne? Ihr feiert genau. Zusammen, das heißt, Verhältnis scheint ja auch ganz gut zu sein und so.
Ja. Und es ist auch ganz spannend, ne? Auf diesem Geburtstag war natürlich nicht nur sie die einzige alte Dame, sondern es gab auch ein paar andere und also mein Fokus hat sich einfach so verschoben. Ich meine, am 80. Geburtstag haben wir da auch gefeiert, da war ich irgendwie gerade im Abi, so ungefähr, ja. Und jetzt habe ich natürlich einen ganz anderen Fokus. Ne? Also ich schaue mal die älteren Leute natürlich, wie sind die denn und was sind die Probleme, ne? Wie gehen die, wie ist das Gangbild? Gibt es irgendwo Hinweise auf irgendwelche Diagnosen so? Das ist einfach so krass, wie der Fokus da, gerade wenn du da dich in diesem Bereich besonders fokussierst, irgendwie sich verschiebt.
Wie würde ich das abrechnen, ECD-Code? Ja, das ist natürlich natürlich
der so?
Fluch des Jobs. Ja, und ich muss vor allem viel Dank aussprechen, ganz zuvorderst unserer treuesten Hörerin, der Julia. Du kennst sie ja auch hier in Berlin, die sich als die beste Begleitung für einen Hauptstadtkongressbesuch herausgestellt hat. Nochmal herzlichen Dank dafür. Die hat dann auch ein, zwei Fotos von den Interviewsituationen geschossen und dann auch vertwittert. Herzlichen Dank nochmal da. Gerne ein HSK-Date für nächstes Jahr auch schon mal vormerken. Genau. Dann muss ich auch noch Timo Frank danken. Mit dem hatte ich ja ein schönes Interview. Das machen wir diese Woche nicht rein. Da muss er sich noch ein bisschen gedulden. Das ist dann.
Ich muss ihm auch an dieser Stelle danken, ohne dass ich sage, warum.
Ich muss das jetzt sagen. Er hat mich, also mit einem wirklich großen Altersabstand hat er mich jünger geschätzt. Und ich hätte nicht gedacht, aber ich habe augenscheinlich das Alter erreicht, wo mich das rührt. Und ich habe das bestimmt 3 Leuten danach nochmal erzählt. Insofern war ich da. Ja. Hat mir das Wochenende gerettet. Und dann auch, weil du das ja immer gerne hast, wenn ich Leuten, die ich eigentlich persönlich per E-Mail anschreiben sollte oder sowas, wenn ich das hier über einen Podcast mache, einen ganz besonderen Dank für ein wunderbares Feedback an unseren Hörer in Brüssel. Und falls er wieder in Berlin sein sollte, soll er Bescheid sagen, dann ist nämlich ein Bier angesagt. Das Feedback muss ich dir übrigens nochmal weiterleiten. Dann habe ich noch 2 andere Kommentare, die ich bekommen hatte, da auch nur die Info raus an die Kommentargeber. Ich sage gleich, worum es geht. Die habe ich nicht vergessen. Das eine ist, hat jemand uns auf den Druck hingewiesen, in dem auch eine Berufsgruppe steht, die wir noch gar nicht im Podcast hatten, nämlich die Physiotherapeuten. Mhm. Und auch die...
Ja, ist aber auch so eine richtige Twitter-Kampagne, ne?
Genau. Also ich denke, das war entweder parallel dazu oder Teil dessen war dann halt auch der Hinweis an uns, dass wir das doch mal aufgreifen sollten. Gleiches gilt, aber ohne Kampagne dazu, auch den ÖGD, den wir den öffentlichen Gesundheitsdienst, den wir ja zumindest mal ab und an angesprochen hatten. Aber auch beides jetzt auf die leider viel zu lange Liste.
Da hätte ich auch einen Interviewpartner.
Ja, du kennst eine Liste. Ich habe da so ein Dokument bei Google Docs und so, ne? Einfach gleich reinschmeißen. Ja, und
davon.
Dann mein aktueller Bezug zum Gesundheitswesen ist natürlich jetzt gerade ein etwas weniger schöner. Ich habe heute meinen Vater mal wieder zum Benjamin Franklin gebracht. Das Karzinom, also das Nebennierenkarzinom, hat sich dann doch wieder zurückgemeldet. OP ist dann morgen, alle sind wir gut drauf, aber nur vielleicht so die Bitte an das Charité-Personal hier, passt auf meinen Fadi auf.
Wir drücken die Daumen.
Ja, danke, danke. Was ich aufnehmen müsste übrigens... Das ist eine extrem depressive Fahrstuhlstimme. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Mir fallen solche Sachen auf. Aber wenn jemand sagt, der Fahrstuhl fährt nach oben, dann ist ich weiß gar nicht. Und das hörst du dann irgendwie 20 Mal am Tag. Also ich versuche es, ob ich es aufnehmen kann. Dann kommt das nächste Mal, ja, wenn ich es in der Episode vorstelle.
Können wir den Jingle einbauen?
Genau.
Fahrstuhl fährt nach oben.
Ja, ja,
ich wollte eigentlich auch seit sehr langer Zeit mal noch ein paar Geräusche für dich aufnehmen, fällt mir dabei ein.
Immer her. Die Geräuschesektion habe ich nachher auch nochmal eine Aufforderung an die Hörerin, weil ich habe die, meine Kreativität ist am Ende. So, erstmal zu den News.
Ja. Achso, ich sollte anfangen, ne?
Ja.
Ups. Ja gut. Also diese Woche, also in der vergangenen Woche, gab es eine Nachricht, dass Jens Spahn HIV-Selbsttests ermöglichen möchte, also frei zugänglich machen möchte. Und das ist natürlich eine positive Nachricht, also zumindest aus meiner Sicht. Ich habe mir jetzt nicht weitgehend Gedanken darüber gemacht, ob das irgendwelche negativen Konsequenzen haben könnte, aber eigentlich ist das aus meiner Sicht etwas Positives, weil bisher geht das nur relativ kompliziert. Also für Menschen, die zum Beispiel einfach mit verschiedenen Partnern Geschlechtsverkehr haben oder sagen wir auch nur einmal irgendwie mit jemandem haben, den sie eigentlich nicht so gut kennen und sich danach unsicher sind, die müssten danach entweder in eine entsprechende Ambulanz oder eben zum Gesundheitsamt. Und dann ist das relativ kompliziert, bis man, also je nach Gesundheitsamt natürlich, ich will da jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber je nachdem, wo man ist, kann das relativ kompliziert sein, bis man diesen Test bekommt und dementsprechend die Ergebnisse vorliegen. Und dementsprechend ist es natürlich zu begrüßen, dass man den dann irgendwie wird erwerben können, in der Apotheke zum Beispiel. Der Vor- und Nachteil daran ist natürlich, also der Vorteil ist klar, ne? Man, selbst wenn man Angst hat, irgendwie zur Arztpraxis zu gehen oder zum Gesundheitsamt, dann kann man das vermutlich relativ einfach irgendwo kaufen. Mhm. Vielleicht sogar dann anonym halbwegs, ne? Sodass das nicht so das Problem ist. Und der Nachteil ist natürlich, auch dieser Test hat eine diagnostische Lücke. Ja, diagnostische Lücke bedeutet, jemand ist mit etwas infiziert, zum Beispiel dem HIV-Virus, und der Nachweis kann aber erst nach ein paar Wochen gelingen, weil das Virus eine gewisse Zeit im Körper braucht, um sich entsprechend auszubreiten und zu entwickeln, sodass es nachweisbar wird für den Test. Das gibt es bei nahezu jedem Test. Bei den HI-Tests ist der mittlerweile, sind wir da sehr, sehr weit vorangekommen mit den laborchemischen Tests. Der Selbsttest wird nicht das gleiche haben. Der wird eine diagnostische Lücke von 12 Wochen haben. Das ist natürlich ein Wort, ne? Also wenn man jetzt, ich sag mal, warum auch immer, einen Geschlechtsverkehr hat mit irgendjemandem, mit dem man, das ist ja auch völlig egal, aus irgendwelchen anderen Gründen, das Gefühl hat man, oder man hat sich irgendwo dran gestochen, woran sich jemand anderes auch irgendwo Blut dran war oder so, das ist, reicht, würde ja auch schon potenziell ausreichen. Das ist ja einfach unsicher, dann muss man, wenn man sich das dann selbst testen will, muss man quasi 12 Wochen Zeit in Kauf nehmen. Das ist natürlich viel zu lange für den Fall, dass man einen dringenden Verdacht hat. Ne? Oder wir hatten den Fall erst wieder in unserer Klinik, wo sich jemand gestochen hat, also eine Nadelstichversetzung zugeführt hat.
Personal.
Und
vom Personal aus.
Vom Personal, genau, vom Personal. Und der über HIV-Tests, die darf man nicht einfach so abnehmen, also nicht einfach Blut entnehmen und dann entsprechend prüfen, sondern darüber muss der Patient aufgeklärt werden oder die Patientin. Und die müssen auch zustimmen. Formal müssen sie das natürlich bei jeder Blutabnahme, ne? Wovon mir jetzt irgendjemand doof kommt. Ja. Aber dieser Patient hat nicht zugestimmt, den Test. Dementsprechend wusste der Kollege nicht, was er tun soll. Dementsprechend hat er eine Postexpositionsprophylaxe genommen. Und das ist nicht das Beste, was man so tun kann. Ne? Also für eine Postexpositionsprophylaxe nach HIV ist es dann zu spät. Das ist eine Prophylaxe, die relativ sicher verhindert, dass man sich ansteckt, selbst wenn man, also dass das Virus quasi sehr aktiv wird im Körper, selbst wenn man sich angesteckt hat. So. Aber zumindest wird das für die Leute Erleichterung schaffen, die möglicherweise aus anderen Gründen in der Lage sind und das nicht akut vermuten, sondern ja einfach nur Sicherheit für sich erlangen wollen. Ne? Und dann vielleicht nochmal hier an dieser Stelle, um das auch nochmal zu sagen, HIV war früher war relativ letal, also man wusste, man wird in einer gewissen Weise doch recht schwer krank werden und daran auch versterben. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Wenn man erkannt ist, behandelt ist, dann kann man damit sehr, sehr gut leben. Ja, natürlich gibt es Medikamente mit starken Nebenwirkungen, aber das sind tendenziell Präparate, die insgesamt sehr gut wirken und man hat eine normale Lebenserwartung damit.
In Deutschland? Also
in Deutschland.
Westeuropa oder westlichen
genau. Ländern. Ja. Es gibt, glaube ich, so, wenn ich mich recht erinnere, von der WHO so diese 90-90-90-Regel. Also 90% der Menschen mit HIV in einem Land sollen diagnostiziert sein, davon 90% ihren aktuellen Status wissen und davon 90% entsprechende Medikamente nehmen, irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr ganz auswendig. Mach mal erstmal weiter, ich google mal.
Ja, ich habe auch nur einen ganz kurzen News-Update, und zwar das Versichertenentlastungsgesetz wurde ja beschlossen letzte Woche. Arbeitgeber sind natürlich weniger begeistert, aber ich glaube, eine große Mehrheit der Bevölkerung wird davon profitieren können. Schon im Koalitionsvertrag hieß es ja, dass ab 1. Januar 2019 die Beiträge zur Krankenversicherung wieder in gleichem Maße Arbeitgeber und Beschäftigte geleistet werden. Jetzt wurde dieser Zusatzbeitrag, hatten wir ja, glaube ich, schon mal erzählt, was das ist, zur gesetzlichen Krankenversicherung. Der liegt übrigens im Durchschnitt zwischen 0,83 und 1,1%, kann aber im Einzelfall auch deutlich höher sein. der wurde bisher von den Versicherten ja alleine bezahlt und soll jetzt zukünftig auch vom Arbeitgeber mitbezahlt werden. Das heißt konkret für Versicherte, dass man mit einer jährlichen Entlastung von ungefähr 450 Euro rechnen kann und für den Arbeit oder für die Arbeitgeber insgesamt kommt natürlich dann dieser Brocken insgesamt dann auch erstmal dazu. Das hatten wir die ganzen letzten Jahre nicht und das summiert sich dann doch auf fast 5 Milliarden Euro für die Arbeitgeber, insofern auch da die Begeisterung auf deren Seite. Darüber hinaus gab es mit dem Versicherten Entlastungsgesetz, aber auch noch die anderen Sachen, die hatten wir auch alle schon einzeln mal erwähnt. Ich will es jetzt noch einmal ein letztes Mal hier machen. Einmal die Verpflichtung zum Abbau der Reserve der Krankenkassen ab 2020 und zwar auf, glaube ich, eine Monatsausgabe hin soll das reduziert werden. Es gibt natürlich mit der Parität dann zumindest verbunden auch eine Tendenz, dass der Arbeitgeber zunehmend Interesse daran hat, dass die eigenen Arbeitnehmer dann auch zu einer preiswerten Kasse wechseln. Ne? Also mit anderen Worten, die merken, ob du eine Krankenkasse hast, die einen hohen Zusatzbeitrag hat. Das müssen sie ja dann mitbezahlen. Ja, und dann natürlich den letzten Punkt, das ist die Absenkung des Mindestbeitrags für Kleinstselbstständige auf nunmehr 171 Euro oder sowas kursierte. Also im Prinzip eine Halbierung des Mindestbeitrags für die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist natürlich, hatten wir auch schon, glaube ich, ein bisschen.
Hatten wir, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal erwähnt, dass das eine sehr, sehr positive Nachricht
ist. Hatten wir erwähnt und jetzt ist es aber, genau, jetzt ist es durch. So, nächstes.
Ja. Ich habe noch was aus dem Innovations-, das ist jetzt hier ganz, ganz persönlich privat, aber vielleicht kurz ein Update hier. Diese 90-90-90-Regel ist, dass quasi bis 2020 90% aller Menschen mit HIV wissen sollen, dass sie HIV haben. 90% davon sollen eine antiretrovirale so, Therapie erhalten und 90% davon sollen unterhalb der Nachweisgrenze sein.
Okay.
Also quasi erfolgreich behandelt.
Das ist das 2020. Ziel.
Okay. Das weltweite Ziel von UNAIDS.
So, du hast jetzt noch ein Netzwerk.
Ja, also ich fand es interessant, wahrscheinlich außer mir fast niemand. Es gibt ein neues Projekt in Deutschland, das heißt eHealth-basierte sektorenübergreifende geriatrische Versorgung geriatrisches Netzwerk, kurz gerne. Ist so geil, oder? Ja, also das Ziel ist ganz schön, nämlich das soll die Rate der stationären Einweisungen von geriatrischen Patienten verringern. Und die probieren sozusagen an den Schnittstellen zu basteln.
Mhm.
Also quasi mit einer elektronischen Patientenakte, speziell für die geriatrischen Patienten, sodass quasi jemand, der mit einer KDA-Dekompensation zum Beispiel behandelt wurde, nicht nach Hause kommt, da irgendwelche Kommunikationsdefizite sind.
Mhm.
Und der dann einen Monat später wieder kommt. Ja. Oder ganz klassische Drehtür, Patientin mit hochgradiger Dysphagie, also Schluckstörung, und kommt jeden Monat mit Aspirationspneumonie. So.
Hm.
Ja. Lässt sich vielleicht nicht vollständig, wenn dann nicht so die kardiale Dekompensation, aber kann man vielleicht auch was dran tun.
Schmeißt mir da mal noch einen Link in die Shownotes?
Habe ich schon.
Oh, danke, wunderbar.
Okay. Da steht was vom Innovationsraum. Ich habe den Projektteil von diesem Gerne einfach da reingepackt. Das fand ich ganz spannend. Ich bin gespannt, vielleicht ergibt das ja so in zwei Jahren dann irgendwas ganz Spannendes an Evolutionsergebnissen.
Bin gespannt. Ich habe noch ein Mini-Dings und als Sozi unterstellst mir immer, dass ich hier AOK-Politik betreibe. In dem Fall kann ich auch sagen, hier dieses Serviceangebot brought to you by AOK-Bundesverband. Ich fand es nur ganz spannend, wer auch immer sich in der Szene tummelt oder professionell tummelt, der wird das kennen. Für alle anderen, die sich nur so ein bisschen interessieren für die Szene, ist das eine Publikation, die bestimmt ganz spannend ist, und zwar dieses Wer sitzt wo, kennst du ja wahrscheinlich auch. Die AOK, der AOK-Bundesverband setzt quasi nach jeder Bundestagswahl und der damit verbundenen Wechsel in Regierung, in Parlament, in Mitarbeiterstab, auch bei den Journalisten gibt es ja auch dann manchmal einen Wechsel. Sprich, alle paar Jahre kommt ein Update dieses Heftchens. Wer sitzt wo, ist jetzt auch wieder neu erschienen. Würde ich jedem empfehlen zum Runterladen, gibt es als PDF frei. Link kommt in die Shownotes. Jupp, sind wir durch mit den News?
Sind wir durch.
Ich habe jetzt eine Sektion, da weiß ich noch nicht genau, ob ich die bringen soll. Aber immer wenn Pascal mich so in Ruhe lässt, ja, und ich dann hier rumhänge und nicht weiß, was ich machen soll, dann komme ich auf irgendwie irre Gedanken. Nein, wir haben dieses Mal, ja, das kommt aber nicht jetzt, aber später, wir haben dieses Mal meine Wunschsektion zur Geschichte der Medizin oder Heldin der Gesundheit, habe ich es, glaube ich, genannt. Und dabei habe ich versucht, so kleine Bumper oder Jingles zu bauen und ich war völlig unkreativ. Aber bei der Suche bin ich über so viele schöne Filme Sequenzen gestolpert, wo ich gedacht habe, da können wir einen kleinen Wettkampf hier draus machen. Und zwar, ob wir das häufiger machen, weiß ich nicht, aber dieses Mal probiere ich das. Ich werde euch jetzt gleich eine Szene vorspielen und der oder die zuerst herausfindet, aus welchem Film diese Szene kommt, dem, boah, kriegen wir, was sollen wir machen, ein Geschenk hätte ich mir vorher vielleicht überlegen sollen. Der oder die wird gewürdigt hier in unserem
Vielleicht schicken wir eine Flasche Bier zu.
Hey, wunderbar. Ja, wir müssen Gesundheitsbezug halten. Oder meinst du, oder willst du dazu eine Studie, die irgendwie Bierkonsum fördert? Also keine Ahnung.
Wir können auch so eine Packung Heftpflaster verschicken.
Ey, ja, aber das musst du aus dem Krankenhaus machen. Und ich glaube nicht, dass du das, also das dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht so ankündigen, dass du aus dem Krankenhaus dann irgendwas rüberschickst.
Nein, das ist komplett auch völlig utopisch, einfallen. Dass irgendwelche Mitarbeiter Krankenhausmaterial mit nach Hause nehmen. Also das passiert ja nicht.
Genau. Also, wir lassen uns was einfallen. Wer der Erste, der das weiß, wer das ist, wunderbar. Jetzt erstmal die Sektion. Vorsicht, ist kurz.
I'll get the lubricant.
There's no time for lubricant.
There's always time for lubricant!
Schicken so einen Dauerkatheter als Gewinn.
Doof ist jetzt nur, dass ich wahrscheinlich einen Explicit-Button auf diese komische Episode hier setzen muss. Naja, ja, und vielleicht als Tipp auch, wenn man sich das vielleicht denken kann, es gehört eher zu der trashigen Version von Filmen. Ja, und die Antworten entweder an einen von uns oder einfach an info@gmp-podcast.de. So, jetzt war mal ab zu unserem Interview. Bernhard Vertreck ist ärztlicher Leiter des MDK Nord, wie ich finde, auch ein darüber hinausgehend aktiver Gestalter des Gesundheitswesens.
Weißt du, wo ich den mal getroffen habe?
Schieß los.
Ich probiere mich gerade zu erinnern, aber wenn ich mich nicht irre, ich meine, ich glaube, er wird sich nicht daran erinnern, weil das ist schon so lange her, das war auf einem der Kongresse der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, wenn ich das recht erinnere, das muss irgendwie 2013 oder 14 gewesen sein, auch nicht deutsche, ich bin nicht ganz sicher, doch DGG-Kongress in Bonn, in diesem alten Bundestag, da habe ich den getroffen.
Also würde mich nicht wundern, weil ich sehe ihn auch häufig und also unvorbereitet, er ist wirklich sehr umtriebig. Und er ist auch Fachbuchautor, aber zu einem Thema, das in dem Gespräch selber genannt wird. Das hat nämlich nichts mit Gesundheit zu tun, oder vielleicht doch. Ja. Ich spreche aber mit ihm über die Aufgaben des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen und deren Rolle auch im System insgesamt. Und aber noch so als Rausschmeißer auch seine Einschätzung zur Regierung und insbesondere zur Gesundheitsminister Spahn-Performance bis jetzt. Und weil das zwar im Gespräch auch genannt wird, aber auch da vorweg vielleicht besser, auch die Transparenz. Der Bernhard Vertreck ist SPD-Mitglied und ich kenne ihn vor allem aus der Arbeit im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung, also auch einer SPD-nahen Organisation, wo ich übrigens auch den Pascal kennengelernt habe. Da wussten wir aber noch nicht, dass du Grüner bist, dann hätten wir das uns noch überlegt. Wo wir auch ein paar Positionspapiere zusammengeschrieben haben. Letzte, glaube ich, auch zur Versorgung von Flüchtlingen. Nur so, damit das klar wird, geht auch aus dem Gespräch sonst hervor. Ansonsten würde ich sagen, ab zum Interview. Wir sind auf dem Hauptstadtkongress mal wieder, deswegen auch die Hintergrundgeräusche, die nicht so schön sind. Wir sitzen hier zusammen mit dem Bernhard Vertreck. Du bist als Typ schon ganz spannend. Ich habe eine Frage nachher auch zu deinem kleinen Hobbyprojekt, aber ich werde das, glaube ich, hinten dran stellen. Vielleicht als kleiner Spoiler, Street Art ist das Thema und Partydrogen sind ja auch in deiner Liste. Aber erstmal, du kommst vom MDK Nord. Vielleicht einfach mal zur Erklärung für die Hörerinnen. Es ist jetzt keine einfache Frage, aber was hat der MDK für eine Rolle im deutschen Gesundheitssystem?
Der MDK ist ein fachlich unabhängiger Gutachterdienst, der jede Leistung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung prüfen kann. Und das finde ich auch eine wichtige Sache, sonst würde ich da nicht arbeiten, weil das sind Zwangsabgaben der Versicherten und die Versicherten haben ein Recht, dass das Geld, was sie eben jeden Monat abgeben müssen, auch in ihrem Sinne vernünftig angelegt ist. Und das prüfen wir halt punktuell. Einzelne Leistungen, damit eben genau das passiert. Und Patientenschutz ist da auch inzwischen ein wichtiger Bereich, dass wir eben Behandlungsfehlern, solche Sachen oder wenn wir Pflegeeinrichtungen prüfen, dass wir eben gucken, ob die Qualität auch stimmt. Im Krankenhaus ist das ja jetzt auch zunehmend der Fall, dass wir da prüfend tätig werden. Also auch Versichertenschutz ist eine wichtige Aufgabe.
Mhm. Ihr prüft ja das meiste, was ihr prüft, prüft ihr ja auf Aktenlage. Das wird ab und an kritisiert. Also auch Pascal wollte auch, dass ich Frage stelle in Richtung Reha-Leistung insbesondere, die ihr dann auch prüft. Wie ist deine Einstellung dazu?
Also meine Gutachter sind in der Wahl, wie tief die Eindringtiefe sein muss, frei. Das heißt, der Gutachter selber entscheidet, was brauche ich, um ein vernünftiges Gutachten zu erstellen und eine vernünftige Leistungsentscheidung der Kasse zu ermöglichen. Wir entscheiden ja nicht selber, das macht die Kasse. Und dann muss
ihr bringt das Gutachten quasi ein.
Wir bringen das Gutachten ein und der Leistungsentscheid ist immer bei der Kasse. Wir sind nur beratend tätig.
Okay.
Also die Kasse.
Müssen die das begründen dann? Also müssen die begründen, wenn sie gegen das
Gutachten? Nee. Okay. Wir wissen auch oft gar nicht, was sie machen.
Okay.
Wie gesagt, wir sind an der Stelle wirklich losgelöst in unserer Inhaltlichkeit und die Entscheidung liegt bei der Kasse. Und dann muss man eben gucken, bei uns arbeiten ja auch Ärzte, Pflegegutachter, andere Gesundheitsberufe. Alle, die bei uns arbeiten, ich komme gleich zur Frage zurück, alle, die bei uns arbeiten, fehlen in der Versorgung. Das heißt, man muss möglichst schlank begutachten und die körperliche Untersuchung ist das aufwendigste Gutachten. Das heißt, es ist auch aus Sinn der Ökonomie sinnvoll, dass man immer möglichst das nimmt, was gut funktioniert gerade noch. Und deswegen machen wir relativ wenige körperliche Untersuchungen, weil die eben das aufwendigste Produkt sind, wenn wir nach Aktenlage gut entscheiden können. Mhm. Und im Reha-Bereich sollten eigentlich die Anträge auch so, da gibt es ja vorformulierte Formulare, sollten die so sein, dass man danach eine Erlassensentscheidung treffen kann.
Mhm. Du hattest ja auch gesagt, das sind ja auch dann die ganzen Arbeitskräfte, die in der Versorgung dann ja auch im Zweifelsfall fehlen, wenn man da eine Umstellung vornehmen würde. Ne?
Man muss uns möglichst schlank denken, also so, dass es gerade gut funktioniert. Alles andere wäre fürs System nicht gut. Mhm. Genau. Und für die Versicherten muss man ja auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Vergnügen, zum MDK-Arzt oder Gutachter zu kommen, den ihr nicht kennt in einer Prüfungssituation. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann, weil das auch anders geht, finde ich das auch nicht schlecht und ich vermute der Versicherte auch. Mhm.
Eins Thema, womit ihr immer wieder auch in den Schlagzeilen landet, ihr habt, sind zwei. Das erste, was mich jetzt persönlich interessiert, ist ja auch die Pflegenoten, also die Benotung der Pflegeheime, die ja sehr in Kritik geraten sind, weil sie quasi für die Öffentlichkeit sichtbar waren, eigentlich alle Pflegeheime entweder sehr gut oder bis zu 1,5, glaube ich, waren so die Noten, die verteilt wurden. Willst du dazu kurz was sagen?
Also grundsätzlich muss man da auch vorausschicken, die Standards, nachdem wir prüfen, machen wir uns in aller Regel nicht selbst, sondern das sind zum Beispiel Gesetzesvorgaben, es sind GBA-Richtlinien, also Selbstverwaltung, oder es sind eben andere Organe der Selbstverwaltung, die die Prüfrichtlinien, nachdem wir vorgehen, festlegen. Das heißt, wenn man zum Beispiel diesen Transparenzbericht nimmt, der kommt nicht von uns, wir setzen schlicht um. Die Transparenzberichte sollen eigentlich die Funktion haben, den Versicherten zu ermöglichen, welches Heim ist gut, welches ist schlecht. Das Ziel erfüllen die so nicht. Das ist aber inzwischen auch über alle Parteien hinweg anerkannt. Im Moment gibt es nichts Besseres, man arbeitet dran. Ich denke, jeder weiß, dass die Noten so in dieser Form keine Aussagekraft haben und dass man diese Transparenzbericht, das ist ja nur ein Teil der Prüfung, nicht so funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Es gibt darüber hinaus aber noch Prüfberichte an die Heimaufsichten der Länder und die sind durchaus ein scharfes Schwert im Sinne der Versicherten. Wenn nämlich da Fehler drinstehen, die im Transparenzbericht gar nicht so offensichtlich werden, gibt es schon erhebliche ökonomische Auswirkungen bis hin zu Belegungsstopps von Heimen. Das heißt, unsere Prüfung selber, so unspektakulär diese Transparenzberichte mit den nicht aussagekräftigen Noten sind, haben durchaus einen sehr guten Effekt als Patientenschutz. Weil im Hintergrund laufen dann Prozesse, die man nicht so mitkriegt. Insofern, da muss man beide Sachen betrachten. Aber die Kritik an den Transparenznoten ist, glaube ich, hinlänglich auch Konsens.
Wenn du sagst, ihr seid ja quasi Exekutive von Entscheidungen, GBA etc., Gesetzgeber, die ihr dann umsetzt, findet denn da wenigstens ein Dialog statt? Also sozusagen, weil ihr kriegt ja als erstes mit, was unzureichend ist, um eine ordentliche Prüfung zu machen.
Also auch da sind wir natürlich an verschiedenen Stellen in beratender Funktion tätig. Aber man muss immer sagen, auch entscheidend in den Gremien ist nicht der MDK, der auch da nur Expertise einbringt. Wir sind immer nur, was ich übrigens gut finde, wir sind immer nur beratend tätig, außenstehend. Aber natürlich auch in der Entwicklung dieses Prozesses oder umgekehrt, auch Leitdienst spielen eine Rolle. Ich bin ja auch bei meiner Fachgesellschaft in Referatsarbeit seit Jahrzehnten immer noch tätig. Oder ich bin ja auch im Strategieausschuss der Ärztekammer Hamburg Vorsitzender. Also wir sind ja schon auch durchaus vernetzt mit den Leuten, die das erarbeiten und versuchen, einem kollegialen Dialog was Gutes draus zu machen.
Andere Stichwort, womit ihr immer wieder in die Schlagzeilen kommt, also im Positiven als Informationsgeber, sind ja die Behandlungsfehler. Wie hat sich die Zahlen da entwickelt? Also ich glaube, die letzten Zahlen waren wieder rückläufig, glaube ich, auch im Nordbereich.
Ja, das sind ja nur kleine Zahlen, deswegen sind Schwankungen da auch schnell möglich. Das ist insofern eine gute Sache, weil den Versicherten kostet es nichts. Er kann die Krankenkasse bitten, bitte unterstütze mich, ich vermute einen Behandlungsfehler. Und dann soll die Krankenkasse ihn dabei unterstützen. Und dann, wir werden ja noch im Auftrag tätig, schickt uns die Krankenkasse die Unterlagen, dann machen wir einen Behandlungsfehlergutachten. Und damit kann der Versicherte dann weitergehen. Entweder steht da drin.
Sorry, nochmal den Ablauf nochmal kurz. Also
steht auf der Internetseite auch drauf.
Wunderbar, den verlinken wir dann auch.
Kann man mit allen Unterlagen, das haben wir, weil das wirklich, damit man das alles vorbereitet und das auch wirklich standardisiert machen kann, steht auf unserer Internetseite einfach Behandlungsfehler, MDK Nord eingeben, findet man die und da steht, was man einreichen muss und wie das läuft. Über die Krankenkasse kostenfrei kriegt man ein Gutachten und da steht eben drin, ist kein Behandlungsfehler, dann hat er zumindest die Sicherheit, lohnt sich zumindest aus Sicht des Gutachterdienstes nicht, es weiter zu verfolgen. oder es steht eben drin, doch, es liegt ein Behandlungsfehler vor und dann hat er eben auch was in der Hand, um zivilrechtlich Schadensersatz irgendwelche weiteren Schritte einzuleiten oder sich zu vergleichen mit dem Leistungserbringer. Das kostet ihn halt nichts.
Okay, spannend. Ihr werdet aber selbst nicht aktiv, also ihr seid jetzt nicht von der Krankenkasse auch beauftragt im Sinne von, wir haben hier auffällige Zahlen im Krankenhaus XY zu Eingriffen, was auch immer. Könnt ihr euch die Zahlen nochmal angucken?
Doch, das wäre ja auch ein Auftrag, dass wir grundsätzlich und systemberatend tätig sind. Aber ohne Auftrag geht es nicht. Also wir können nicht einfach losgehen, wir haben jetzt Zahlen, gucken, was wir finden. Aber wenn der Kasse sagt, wir haben hier folgende Abteilungen, guckt euch doch mal an, ob die auffällig sind im Vergleich zu anderen, dann können wir das sehr wohl machen. Da gibt es für alles natürlich auch Vorgaben, aber wir machen auch, was zur Fallauswahl angeht, Beratung. Denn uns ist ja auch ein Anliegen, dass wir die Ärzte und anderen Gesundheitsberufe nicht unnötig mit Anfragen bombardieren, sondern dass wir genau die richtigen prüfen. Damit müssen wir sowieso ständig die Kassen beraten, damit die uns nur zum Beispiel im Krankenhaus die richtigen Fälle möglichst vorlegen. Ja, und die Krankenhäuser, Ärzte nicht über Gebühr strapazieren. Das ist uns wirklich ein großes Anliegen, dass wir eben möglichst zielgenau prüfen und dazu werden wir natürlich unsere Zahlen auch regelmäßig aus, besprechen das mit den Kassen, aber wie gesagt, alles nur auf Antrag. Wenn die Kasse sagt, du, machen wir selber, interessiert uns nicht so, ist das deren gutes Recht, dann fragen sie uns halt nicht. Die meisten wollen das aber auch.
Mal kurze Zahl, wie viele Leute seid ihr eigentlich im Dekanat?
Also Köpfe sind wir jetzt über 500, aber wir haben halt ganz, ganz viele Teilzeitmodelle.
Guter Arbeitgeber, gut, wunderbar, ist gut zu wissen.
Ja, wir haben wirklich, größtmögliche Flexibilität ist uns wichtig, natürlich auch, weil wir als Arbeitgeber in dem Fachkräftemangel Dienstleister unserer Mitarbeiter sind. Das darf man nicht unterschätzen. Das hat sich ja nicht nur im Krankenhaus verkehrt, sondern wir müssen ja wirklich gucken, dass wir den Leuten im Rahmen unserer Möglichkeiten eine möglichst gute Arbeitsatmosphäre schaffen.
Du bist ja auch ein Grund, warum ich dich überhaupt hier zum Interview geholt habe, ist ja, du bist ja nicht nur als MDK oder mit der MDK-Mütze aktiv im Gesundheitssystem. Du definierst dich ja auch nicht wirklich immer nur über den MDK. Was stört dich denn beim Blick auf das Gesundheitssystem insgesamt am meisten gerade?
Also mich stört... Ich bin mit unserem
Sammeln.
Man muss natürlich gucken, als MDK hat man, weil man sich vor allem kritische Fälle anguckt, natürlich auch eher einen kritischen Blick, den Bias darf man nicht übersehen. Ja. Ich bin mit unserem Gesundheitssystem eigentlich recht zufrieden. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Was ich sehr gut finde zum Beispiel ist, dass es jetzt eine Genehmigungsfiktion im Reha-Bereich gibt. Da müssen die Leute den Reha beantragen, nicht lange warten, denn wenn das zu lange dauert, ist die Leistung gilt als genehmigt. Das sind zum Beispiel ganz elegante, verwaltungsarme Lösungen. Was mich stört ist, dass der Gewinnmaximierung, also Wettbewerb hat Vorteile, das hebt Effizienzreserven, aber Wettbewerb hat eben auch Nachteile, weil es generiert Bürokratie, auch uns. Je mehr Wettbewerb ist, desto mehr Prüfer muss da sein. Und die Gewinnmaximierung ist, glaube ich, auch da steuert die Politik jetzt ja gerade gegen oder versucht es, ist ein großes Problem im Gesundheitswesen. Das ist auch bei uns im Strategieausschuss der Ärztekammer eigentlich Konsens über alle Berufsfelder, wo die Arbeit.
Denkst du da jetzt primär an Krankenhäuser oder denkst du an das Gesamtsystem auch zwischen für die ambulante Versorgung?
Ich denke schon, natürlich ans Gesamtsystem. Wenn man ein Vergütungssystem setzt, immer Anreize und eben auch Fehlanreize. Und im ambulanten System haben wir als MDK ja nicht so viel zu tun. Wir prüfen da ja nur veranlasste Leistungen. Die Leistungen ansonsten, so wie im Krankenhaus, prüfen wir da derzeit nicht. Und insofern haben wir damit nicht so viel zu tun. Könnte ich mir auch vorstellen, im Sinne einer sektorenübergreifenden Versorgung, auch eine sektorenübergreifende Prüfung in stärkerem Ausmaß. Aber das gibt es im Moment jetzt nicht. Ach, es gibt verschiedene Sachen, die mich stören. Ich finde zum Beispiel, wenn man sich die Weiterbildung anguckt, im Moment ist es bei Ärzten so, wer weiterbilden kann, wer die Qualifikation hat. Es gibt aber keinerlei Verlinkung zwischen, wen brauchen wir eigentlich an Fachärzten oder an Allgemeinmedizinern perspektivisch, also welche Menge haben wir. Und dass man eben sagt, du, davon haben wir jetzt genug, da werden jetzt erstmal keiner ausgebildet. Diesen Mechanismus gibt es nicht. Und wenn jemand ausgebildet ist, schafft sich das ist angebotsinduzierte Nachfrage, schafft sich der vielleicht nicht mehr unbedingt zusätzlich benötigte Facharzt natürlich auch einen Bedarf, während andere, so Hausärzte ist ja nichts Neues, dass bestimmte Versorgungen eben immer weiter.
Also du stellst dir da so ein bisschen aus, also eher in Richtung Nudging, also in Richtung, wir fördern diesen Ausbildungsgang und reduzieren vielleicht die Angebote für den anderen. Also weil ich glaube, Verbot kann man ja wahrscheinlich in Deutschland nicht aussprechen, dass man sagt, okay, die nächsten 2 Jahre gibt es keine Chirurgen mehr.
Also ich würde das nur einfach, bisher ist es nicht im Dialog, ich würde jetzt keine Lösung vorschlagen, aber ich finde, man muss da auch drüber reden, wie Ärzte, das kostet ja auch die Allgemeinheit Geld und wie gesagt, es fehlen Ärzte, wie man diese Ausbildung bedarfsgerechter organisiert. Das kann aber auch nur von der Selbstverwaltung passieren. Das kann ja nicht von aus, also zumindest von normalerweise nicht vernünftig, sinnvollerweise. Aber da muss man ran, dass man eben auch an die Ausbildungskapazitäten in irgendeiner Form eine Steuerung reinkriegt. Schwieriges, dickes Brett, weiß ich, zumal föderal. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die stört mich jetzt, weil wenn man die richtige Zahl von Fachärzten hat an der richtigen Stelle, muss man auch weniger prüfen, weil es weniger Unwuchten gibt, weil automatisch die Leute das tun, was sie gelernt haben und dann an der richtigen Stelle. Also Bedarfsplanung gehört da ja auch mit rein. je bessere Bedarfsplanung, desto weniger Prüfung. Wenn ich nur noch das Krankenhaus und den Niedergelassenen an der Stelle habe, wo ich ihn brauche, braucht man den NBK an vielen Stellen kaum noch. Mhm. Also das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die würde ich dann auch weiterverfolgen.
Finde ich immer gut, wenn man die Überzeugung hat, wie kann ich mich selbst überflüssig machen?
Na, überflüssig werden die, werden aber schlank bleiben ist doch in meinem Alter das Thema.
Ich weiß nicht, ob du nochmal so einen politischen Abschluss, oder nee, nicht ganz Abschluss, Vorabschluss machen möchtest, so ein bisschen wie ein Doppelspiel, jetzt Koalitionsvereinbarung kennen wir schon, wir kennen jetzt auch schon die ersten Ankündigungen von Spahn und, also von, genau, von der Koalition und aber auch von Spahn selbst, was er initiiert hat. Fehlt dir da noch was?
Ich bin offen und abwarten. Also ich bin ja selbst SPD-Mitglied. Also,
ja, können wir transparent machen.
Ja, schon. Aber Jens Spahn zum Beispiel, für verschiedene Eigenschaften hat er durchaus, die ich spannend finde und gut. Er ist ohne Listenplatz Dritter, einer gewinnt seinen Wahlkreis immer selber. Er hat wenig Angst, er hat eine gute Dynamik. Ich bin mal gespannt, wie weit er sich wirklich jetzt, wo er kann, für Inhalte nachhaltig interessiert und auch Dinge, die er jetzt anstößt, so weit weiterverfolgt, bis sie funktionieren. Also das macht für mich einen guten Politiker aus, dass er mehr an der Sache als an sich selbst orientiert ist. Ich traue ihm viel zu, aber ich warte jetzt erstmal ab, wie er das alles macht.
Ich bin auch ganz positiv überrascht gewesen, dass er die ganzen Arbeitsgruppen, die er einrichten möchte, dass die ja nicht zum Ende der Legislaturperiode ihre Berichte abgeben sollen, sondern dann bitte doch nächstes Jahr und dann auch bitte zu den Ergebnissen kommen. Ja, ich fand da auch ein bisschen Drive drin. Ja.
Und wie gesagt, man muss mal gucken, weil zumindest ein bisschen der Eindruck ist, dass es geht schon auch um ihn oder auch.
Ja, klar.
Aber vielleicht täuscht man sich auch und vielleicht interessiert er sich tatsächlich auch so, dass da jetzt einiges wirklich Sinnvolles passiert und er kann sich ja auch korrigieren, merkt man jetzt. Das ist eine gute Eigenschaft. Ich bin gespannt.
Ich bin ja immer hin und her gerissen, als Sozi kann ich das ja sagen, aber das Problem ist ja sozusagen, ich habe für die Gesundheitspolitik, die Fortentwicklung, eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Also da ist jemand, der will was machen, der will was, also zumindest den Anschein. Als Sozialdemokrat ist das natürlich zum Kotzen. Weil wenn der sich positiv in unserem Feld, also gerade die Parität wird er umsetzen, wird er von Punkte gewinnen, das ist unser Thema eigentlich. Ne? Aber okay, wir müssen jetzt nicht politisch
als
Genosse, werden.
Ja, aber als Bürger, möchte ich erstmal einfach nur gut regiert werden. Und sind sie zu stark, bist du zu schwach, das muss man wirklich zurückgeben. Ja. Und wir haben ja andere Ressourcen, wo wir uns ja auch gut positionieren können. Wir haben ja gute Ministerien und Olaf Scholz zum Beispiel. Es gibt ja auch da viel Spannung, das war jetzt ja noch nicht, ist eben noch nicht Gesundheit.
Ja. Wir haben noch, oder ich hätte gerne noch eine Sache, wenn man dich googelt, findet man primär, ich weiß gar nicht, die ersten Ergebnisse sind gar nicht der MDK, sondern die ersten Ergebnisse sind Ergebnisse von Amazon. Und zwar kommen dann solche Sachen wie Schablonen, Graffiti, Street Art, Buch zu Partydrogen. Willst du was zu deinem Hobby sagen?
Ja, das Hobby ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe nur so viel damals geschrieben, dass es noch so weit oben erscheint. Ich habe immer schon gerne fotografiert, tue ich auch jetzt noch. Ich mache viele Porträtfotos und auch. Und habe damals auch viel im öffentlichen Raum fotografiert, habe ein Buch gesucht und es nicht gefunden. Und das ist eben, wenn ich etwas nicht finde, dann habe ich gesagt, kannst du auch selbst malen. Also so banal ist das eigentlich. Und die Drogenbücher waren halt eher begleitend. Ich war ja auch mal Chefarzt einer Suchtklinik. Das habe ich eher auch berufsbegleitend gemacht. Wenn ich mich einarbeiten und einlesen muss, habe ich mir gedacht, kannst du auch gleich, Partydrogen waren damals zum Beispiel neu, kannst du das auch gleich in irgendeiner Form verschriftlichen. Hat auch ein bisschen damals was mit Marketing zu tun gehabt. Also die Drogenbücher haben schon eine etwas andere Tendenz.
Du hattest vorhin einen schönen Vergleich gezogen, dass eigentlich die Sprayer-Community fast so ähnlich ist wie die gesundheitspolitische Community. Willst du das nochmal erläutern?
Ja. Ja, das ist schon spannend, weil das ist natürlich auch ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk. Die Leute kennen sich untereinander, wie in Gesundheitspolitik. Es gibt Leute, die inhaltlich getrieben sich wirklich sehr interessieren, die sich gerne auch vernetzen, die sich auch uneitel in den Hintergrund stellen, einfach damit die Sache vorangeht. Aber es gibt eben auch die eitlen Selbstdarsteller, wo jeder sagt, naja, das ist zwar ganz nett, was er da macht und auch richtig gut, aber so richtig die Eitelkeit überstrahlt dann alles. Man trifft sich auch so ähnlich wie hier auf Events und das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Es gibt mehr Männer, also, es gibt aber auch ein paar Frauen. Also das System ist schon ähnlich und auch es gibt auch da richtig spießige Menschen und es gibt aber auch sehr offene und liberale. Also die Systeme sind sich
das
viel
Spießige
ähnlicher.
Musst du nochmal erklären, wie kann ein Sprayer spießig sein?
Ja, auch das, wie gesagt, nicht verallgemeinern, aber es gibt zum Beispiel bei den Leuten, die Buchstaben sprühen, in bestimmten Kreisen ganz strenge Vorgaben, dass eine Outline dunkler sein muss als ein Fill-In, welche Formen da zulässig sind, dass man dann sauber sprüht, Drips, also Tropfen sind nicht zulässig. Das hat sich alles aufgeweicht in den letzten Jahren. Das hängt vielleicht auch ein bisschen sogar an meinen Publikationen, dass die Leute da auch ein bisschen mutiger geworden sind. Aber es gibt eben auch in der Sprayer-Szene, obwohl sie illegal ist, richtige Spießer. Man muss nicht denken, die sind jetzt nur, weil sie so eine Sache machen, unkonventioneller als jemand hier auf dem Hauptstadtkongress.
Wunderbar. Bernhard, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Das war's nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es nicht gehört, aber ich muss trotzdem was dazu sagen.
Man muss dazu sagen, es ist, Pascal hatte auch kaum Chancen, es zu hören. Ich habe es wirklich sehr kurzfristig geschnitten. Und ja, wie auch immer, Pech.
Aber
du willst trotzdem was dazu sagen.
Ich will was dazu sagen. Ja, und zwar eher zum MDK an sich. Das ist ja schon ganz, also das ist natürlich eine notwendige Institution im deutschen Gesundheitswesen. Und manchmal geht sie einem aber auch echt auf den Keks, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, also auf der anderen Seite sozusagen, ja, auf der guten Seite der Macht. Es gibt ja so, ganz böse gesagt, das habe ich auch immer gesagt, als ich da mal war bei einer Krankenkasse, dass ich jetzt auf der bösen Seite der Macht bin. Mhm. Ja, weil es natürlich so diese beiden gibt, die Pole, die haben schon auch gleiche Interessen, nämlich die bestmögliche Versorgung der Patienten bzw. Versicherten, aber manchmal unterscheidet sich eben die Ansicht, wie das geht. So. Ja. Natürlich hat eine Krankenkasse auch Interesse daran, Gelder nicht unsinnvoll auszugeben und dementsprechend bestimmte Dinge abzulehnen. Und dann so sagen, okay, Sie haben hier beantragt, Rehabilitation für Frau XY oder so Pflegestufe oder Pflegegrad für Herr XY und können wir aber nicht gewähren. Ja, es gibt Krankenkassen, die einfach viel häufiger den MDK mit Prüfung beauftragen als andere und auf Grundlage dessen Sachen viel häufiger abgelehnt werden. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber DAK. Ohne Witz. Also ist ja eine Ersatzkasse, die ich ja potenziell jetzt irgendwie vom Status her nicht so schlecht finde, aber das ist, also ich weiß nicht, worum man da noch versichert sein sollte, so. Das ist ein bisschen hart, ne?
Ich weiß auch gar nicht, kann uns jemand rechtlich hier rangehen? Oder?
Die sind hart in den Miesen, ja, aber die müssen sparen, aber manchmal lehnen die Sachen ab, wo ich so denke, so, Leute, das wäre schon echt gut für die Person. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel wieder so ein Schreiben gekriegt, nicht gleiche, doch auch genau bei dieser Versicherung, glaube ich, von einer Patientin. Da habe ich dann Widerspruch geschrieben zum Reha-Antrag und dann ist das auch problemlos durchgegangen. Ne? Was ist, das kostet dich halt wieder eine halbe Stunde Zeit, so, die du eigentlich nicht hast.
Ja, ja, klar.
Und ich sage meinen Patientinnen und Patienten ganz ehrlich, wenn ich die für nicht reha-fähig halte, dass ich den Antrag nicht unterstütze und sie sich einen anderen Arzt suchen müssen, der den unterzeichnet. Ist vielleicht auch böse, aber hey, so. Heldin der Gesundheit, jetzt
Heldin raus, der Gesundheit. Jetzt käme ein Bumper, der zurzeit nur aus diesem hier besteht. Wunderbar. Das auch, das soll das Leiden unseren Hörern mitteilen, dass mir völlig die Kreativität fehlt, die Sektion Heldin der Gesundheit ordentlich mit Musik einzuleiten. Falls irgendjemand da draußen selber ein bisschen musikaffin ist oder jemand kennt, der auf sowas Bock hat, wir könnten einen solchen Bumper sehr gut gebrauchen, weil ich finde die Sektion sehr schön. Wie auch immer, jetzt, ich darf die erste Episode unseres kleinen Blockes hier ankündigen. Die ist auch diesmal etwas länger, deswegen auch zur Entwarnung. Das ist jetzt nur, weil das die erste ist und wir unseren Fachmann dann auch nochmal kurz vorstellen und die ganze Reihe noch ein bisschen kurz vorstellen, warum wir das denn so machen oder warum ich das dann gedacht habe, dass das eine schöne Idee wäre. In Zukunft wollen wir das natürlich knapper haben. Und die Idee ist ja auch primär oder mitten langfristig, wie auch immer, so eher unbekannte Heldinnen vorzustellen. Aber irgendwie schien mir das dann auch angebracht zu sein, zunächst über die üblichen Verdächtigen oder die, was weiß ich, die VIPs der Medizingeschichte erstmal vorzustellen. Und zwar haben wir dafür gewonnen den Christian Weimeyer, den wir ja auch schon von dem Münsteraner Kreis, unserem ersten Interview, dazu zu den, was war das, Heilpraktikern damals interviewt haben. Der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, was dann auch später als Hörbuch veröffentlicht wurde und stellt uns quasi jetzt der Reihe nach die VIPs der Medizingeschichte vor.
Womit fangen wir denn an?
Hippokrates. Mit wem sonst? Ja, und dann würde ich mal sagen, mit einem letzten und nochmaligen Dank an den Christian Weimeyer, dass er uns dafür zur Verfügung steht, zur Nummer 1 unserer Heldin der Gesundheit. Wir begrüßen heute einen alten Freund des Podcasts, Herrn Dr. Christian Weimeyer. Hallo, Herr Weimeyer.
Hallo.
Heute sind Sie ja nicht, auch wenn es dazu sehr viel zu erzählen gäbe, auch zum Münsteraner Kreis da, sondern heute haben wir Sie geladen als Hörbuch- oder Buchautor und dann aber auch mit der Ergänzung eines Hörbuchs, ein sehr schönes, und zwar mit dem Titel Hippokrates, Dr. Röntgen und Co., erschienen bei Eagle Records. Oh, wunderschöner Name zum Thema Eagle. Wie auch immer, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Sie sind der Fachmann heute für die graue und zum Teil ja leider auch sehr gräuliche Vergangenheit der Medizin. vielleicht ja auch zur Gegenwart und Zukunft. Kommt immer darauf an, wie viel wir denn aus dieser Geschichtsreise lernen können. Mir war es so wichtig, und da nehme ich jetzt doch einfach mal ein Zitat von jemand, der bestimmt noch nicht in unserem Podcast vorkommt, und ich erlaube mir, etwas pathetisch zu werden. Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Unser Altkanzler Kohl, 1995 war das. Ein wenig ist natürlich immer die Frage erlaubt, ob das denn für alle Bereiche unserer Gesellschaft gilt, ob das für die Wissenschaft immer gilt, dass der Blick in die Vergangenheit so wichtig ist, und auch, ob das für die Medizin gilt. Aber dafür sitzen wir ja heute hier zusammen, und damit auch genug meiner Vorrede. Herr Weimeyer, Ihr Buch und eigentlich fast jeder Blick in die Vergangenheit der Medizin fängt ja bei dem Urgestein an, und zwar Hippokrates. Vielleicht haben Sie Lust, uns mal etwas in die Zeit, in seine Zeit einzuführen und vielleicht auch zu erklären, warum er überhaupt als Urgestein der modernen Medizin gilt.
Ja, sehr gerne. Also Hippokrates, um seine Bedeutung verstehen zu können, sollte man sogar noch ein bisschen früher anfangen. Es war noch ein paar Jahrhunderte vor Hippokrates durchaus üblich, Krankheiten so zu sehen, wie der Glaube es interpretiert hat. Und magische Vorstellungen waren damals vor allem leitend. Danach hat sich das Ganze dann eher in Richtung Glauben und Götterverehrung verlagert. Man hat den Heilgott Asklepios verehrt, hat Tempel gebaut, wo man diesem Gott gehuldigt hat. Und die Kranken sollten in diesen Tempel kommen, dort schlafen. Und das, was sie geträumt haben, war dann sowohl für die Diagnose als auch für die Therapie entscheidend. Also am besten war natürlich, der Kranke hat dann gleich von einem Heilmittel geträumt. Das war es dann auch gleich. Und Hippokrates ist genau in dieser Tradition aufgewachsen. Er war selbst ein sogenannter Asklepiade. Mhm. Seine Vorfahren waren auch Ärzte, Priesterärzte. Aber ihm war das nicht genug. Also er ist dann als Wanderarzt rumgezogen, hat sich weitere Erkenntnisse erworben, auf diesen Reisen vor allem. Und daraus hat er dann seine Erkenntnisse abgeleitet, die für ihn und für die ganze Medizin so entscheidend geworden sind.
Was sind das für Erkenntnisse oder was für Zugang hat er, warum er heute dann überhaupt noch wichtig ist?
Also bei ihm könnte man eigentlich sagen, er hat so diese Abkehr von der Eminenz, also der Persönlichkeit, die sagt, so ist es, und dann hat es auch so zu sein.
Der Chefarzt quasi?
Ja, heute wäre es der Chefarzt. Damals wären sie eben die Priesterärzte gewesen oder andere. Hin zur Evidenz. Also Evidenz statt Eminenz. Das ist auch heute noch ein ganz zentrales Schlagwort. Man soll also eher den Beweisen als der Meinung eines Experten glauben, vertrauen. Und seine ganze Grundhaltung spiegelt das wider. Er hat die Forderung aufgestellt, dass man am Krankenbett zu seinen Erkenntnissen kommen soll und beobachten soll, was Kranken fehlt, und nur die Mittel einsetzen, die auch wirklich durch die Beobachtung ihre Wirksamkeit schon belegt haben. Das war entscheidend, und damit hat er sich von den Priesterärzten eben abgehoben.
Hm. Zum unvoreingenommenen Beobachter gibt es da eine schöne Geschichte. Ich will nicht spoilern. Sie, wenn jemand spoilern darf, dann dürfen Sie das. Vom König Peridikas, glaube ich, spricht man es aus. Wollen Sie das spoilern oder sollen sich die Hörer das Buch kaufen?
Nö, das können wir gerne kurz erzählen. Das ist eine Legende. Man weiß nicht, wie viel Wahres daran ist, wurde aber so überliefert. Der König von Makedonien, dem ging es ganz schlecht. Also er war eigentlich ein tatkräftiger, junger Herrscher, aber irgendwie ist er dann in so eine Lethargie verfallen. Und er hat bei einem damals auch sehr berühmten Arzt Eryphon Rat geholt, und der konnte ihm aber nicht helfen. Also der hat es monatelang versucht und war mit seinem Latein oder seinem Griechisch am Ende. Und dann hat Peridikas nach dem jungen, damals noch jungen Hippokrates gerufen, der aber schon einen sehr guten Ruf als Arzt hatte. Und Hippokrates kam und hat einfach diesen jungen König beobachtet, hat sich viel mit ihm unterhalten und hat dann gesagt, okay, jetzt weiß er's, der König ist verliebt. Und das bringt sein Inneres so in Aufruhr, dass er einfach völlig da niederliegt. Und der König war sehr empört. Er sagte, was soll der Unsinn? Hat aber dann eine Nacht drüber geschlafen und erkannt, ja, genau so ist es. Hat dann der Frau seiner Tempelvorsteherin seine Liebe eingestanden, und damit war er geheilt. Und das hat natürlich den Ruf von Hippokrates als unvoreingenommener Beobachter noch weit gemehrt.
Warum es da noch keine Schnulzen-Verfilmung dazu gibt, das wundert mich ja fast, ja. Zu diesem unvoreingenommenen Beobachter, dazu würde man ja aus heutiger Sicht sagen, da gibt es ein bisschen Probleme auch damit, also mit der Form, wie er das gelebt hat.
Genau, also das Problem war, er wusste halt ganz vieles noch nicht, was wir heute wissen. Und auf diesem sehr fragmentarischen Wissen hat er dann natürlich schon auch versucht, Regeln abzuleiten und irgendwie Zusammenhänge zu erkennen. Also man muss sich vorstellen, man hat kranke Leute gesehen, also Ärzte haben kranke Leute, haben Patienten gesehen und hat zum Beispiel gesehen, die haben einen Ausschlag, die müssen sich übergeben, die bluten, die schwitzen. Und da lag die Idee eigentlich relativ nahe zu sagen, okay, wenn es denen schlecht ist und die tun das, dann kann man das vielleicht unterstützen. Mhm. Dann ist das vielleicht die Möglichkeit des Körpers, gegen diese Krankheiten vorzugehen. Und man hat das dann eben wirklich unterstützt. Also man hat die Leute zur Ader gelassen, man hat sie zum Erbrechen gebracht. Das Problem dabei war, dass das Ganze ja irgendwelchen Regeln folgen sollte. Und die Regeln, die waren aus heutiger Sicht leider doch relativ an den Haaren herbeigezogen. Also Hippokrates hat mit seinem Schwiegersohn die Säftelehre entwickelt, die auch heute noch von manchen Alternativmedizinern hochgehalten wird, zumindest in Ansätzen.
Ja, und der Sprachgebrauch ja auch angekommen ist, ne? Man ist dann also wenn man sauer ist, denke ich mal, ist das nicht auch so ein bisschen auf diese. Also ich glaube schon, dass es gibt ein paar Begrifflichkeiten. Also da geht mir die Galle, ne? Also
ja, genau, das kann gut sein, dass es letztlich darauf zurückgeht. Aber dass zum Beispiel dem Darm in der Alternativmedizin so eine große Bedeutung beigemessen wird, ich denke, das geht darauf zurück. Oder dass, wenn Blutegel angesetzt werden oder Schröpfen, das sind alles Dinge, die mit diesem Gedanken des Ausscheidens schlackelos werden. Das ist, denke ich, noch in diesem antiken Gedanken gut verhaftet. Und diese vier Typen, die Hippokrates aufgestellt hat, den Sanguiniker, den Phlegmatiker, den Choleriker und den Melancholiker, die kennt man ja heute noch, damit so hat er die Menschen unterschieden und hat dann eben daraus dann auch die Therapien abgeleitet. Also aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar, aber das ist so den Umständen geschuldet.
Ja. Aber ich denke sozusagen, wenn deswegen auch dieses Unvoreingenommen ist natürlich dann die Frage, er ist ja dann schon von seiner Philosophie dann eingenommen gewesen in seiner Beobachtung. Also wahrscheinlich, ne? Also das ist deswegen auch den Blick auf den Patienten nie ganz so unvoreingenommen durchgeführt werden konnte, weil er einfach in seiner Zeit auch lebte.
Genau, und aber letztlich gehört das ja eigentlich zur Wissenschaft dazu, dass man Beobachtungen macht und daraus dann allgemeine Regeln ableitet und sich das zu erklären versucht. Und naja, deswegen kam es eben zu diesen Fehlschlüssen. Heute ist man da natürlich ein bisschen weiter und das ist auch ein großes Glück, dass man heute weiß, dass unvoreingenommene Beobachtung im Krankenbett eben noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil man da eben auch vielen Rückschlüssen aufsetzen kann, weil man am Krankenbett eben in allermeisten Fällen nur eine Gleichzeitigkeit, aber keine Ursächlichkeit beobachten kann. Und das führt zu der Erkenntnis, dass man Studien braucht. Also wir sind heute weiter als Hippokrates, aber ich meine, das war ja
Anfang,
immerhin
ja,
vor
genau.
2500 Jahren, also dafür war das schon richtig klasse.
Ich muss auch noch dazu sagen, wenn ich vorhin sagte, man muss sich deswegen das Buch nicht holen. Natürlich muss man sich das Buch holen, weil wir nur einen kleinen Bruchteil hier abdecken können. Aber kleiner Rauswerfer dann trotzdem noch. Ein Grund, warum Hippokrates überhaupt noch in jeder, also warum jeder kennt, ist ja vor allem der Eid. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, Hippokrates hat Regeln aufgestellt, wie ein Arzt sich verhalten sollte. Er sollte ein richtig guter Mensch sein. Er sollte das, was der Kranke ihm erzählt, für sich behalten, also die ärztliche Verschwiegenheit. Und vor allem, er sollte das Patientenwohl immer über sein eigenes stellen. Er sollte also immer im Sinne der Patienten handeln. Und ich bin Projektleiter des Eagle-Monitors, also wir beschäftigen uns mit individuellen Gesundheitsleistungen und haben da sehr viele Anfragen, Zuschriften von Patienten, die uns ihre Erfahrungen schildern. Und auch wenn man sich die Homepages von Arztpraxen anschaut und dann dahinter sieht, wie wirklich evidenzbasiert sind denn diese Angebote, dann fragt man sich manchmal, ob Hippokrates, was diesen Eid angeht, nicht doch ernster genommen werden sollte. Und mir scheint fast manchmal, das ist für seine eigentliche Bedeutung heutzutage.
Dann sind wir auch gleich im Heute angekommen, Herr Weihmeier. Erstmal herzlichen Dank. Ich darf schon verraten, dass wir Sie häufiger hier im Podcast dann zu einer weiteren Größe der Medizingeschichte dabei haben werden. Freue mich auch schon mal drauf. Erstmal bis hierhin herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
Danke, Sie auch.
Freue mich. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Na, dann hoffe ich doch, dass euch das trotz dieses seltsamen Bumpers, den ich da gebastelt habe, euch trotzdem gefallen hat. Jetzt aber als Rauswerfer. Anni, du wolltest mir doch erstmal noch eine extra Entschuldigung geben, warum es keinen Medizinmucks gibt.
Genau, weil ich, ja, das ist die gleiche wie beim am Anfang, ne, dass ich keine Zeit hatte. Aber ich möchte stattdessen auf was hinweisen. Und zwar gibt es einen Blog, aus dem ich sehr, sehr gerne meinen Medizinmucks beziehe. Und zwar, das ist der Blog von Richard Lehman. Den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Den gibt es veröffentlicht im BMJ. Also bmj.com, einfach BMJ Richard Lehman googeln, dann landet man da drauf und das ist ein kostenfreier Blog, in der er einmal die Woche die letzte, also die Top Research in Top Medical Journals darstellt. Und zwar Top Medical nicht im Sinne von Top Medizin Journals, sondern im Sinne von Innere Medizin.
Mhm. Okay.
Und der Link wird im Sommer aufhören. Das ist sehr, sehr schade. Das heißt, man sollte sich schon nochmal alles anschauen, was es da so gibt. Und das sind einfach, also gerne auch die aus den letzten Wochen, weil die sind immer wieder gut, grandios gut und der beschreibt das also mit so einem süffisanten Ton die Ergebnisse und kann wahnsinnig Bezüge herstellen und ist ein Hausarzt aus Großbritannien.
Wunderbar. Show Notes. Dann hast du aber eine Kontaktanzeige als Rauswerfer.
Ich habe sogar, also diese Woche sind die so gut, dass ich potenziell 3 hätte. Und jetzt ist die Frage, wollen wir 3 machen oder wollen wir 1 oder 2 machen, damit wir noch was haben für den Fall, dass man eine Woche langweilig ist?
Ja, würde ich sagen. Also 1, 2 kannst du schon. Ich kann dir ja sagen, ob nach der ersten, ob die schon gut
genug ist. Es gibt 2, die sind so, ich weiß nicht, was ich davon als erstes nehmen soll. Ich nehme mal.
Wir müssen es vielleicht klarstellen, das ist alles voller Respekt. Ne? Also wir sagen das.
Sowas von voller Respekt. Ja. Und diese mit den schlimmsten stammen auch, also 2 stammen von derselben Vermittlung. Deswegen nehmen wir davon nur 1.
Mhm.
Nehmen wir ausnahmsweise mal nicht einen Mann, der sich aus meiner Sicht bei mir jetzt so eine Frau. Und zwar, ich zitiere, ein Statin für die Liebe gibt es leider nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Pharmareferentin, ist geil, ne? Jugendliche 60, jetzt privatisierend mit 2. Wohnsitz im Süden. Aha. Welcher nette Herr bis 72 möge sich in diese Traumfrau verlieben? Wählen Sie nun den Gratisruf.
Okay. Wow.
Ein Statin für die Liebe. Ist das nicht geil?
Pharma-Referentin.
Ja.
Okay, oh, der ist schon süß.
Das andere musst du mir einfach sagen, ob das lustig ist, sonst müssen wir es rausschneiden.
Okay.
Ich zitiere, schlank? Fragezeichen. Nein, danke. Doc sucht für die einsame Stunde nach seiner Praxis eine Frau mit viel Herz, Hirn, viel Po und starken Hüften.
Okay, die können wir drin lassen.
Wenn auf deiner Jeans Konfektionsgröße 50 oder mehr steht, sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
Okay, mal was anderes. Okay.
Ja, es geht weniger um Persönlichkeit als um
Konfektionsgröße. Aber mal andersrum, ne? 50 plus, ja, nicht schlecht.
Ja, also 50 plus nicht Alter, sondern Konfektionsgröße, ja. Genau. Habe ich ja, auch gut. Noch nicht gesehen.
Wunderbarer Rausschmeißer. So, haben wir noch was?
Nee, macht's gut.
Genau, und bleibt gesund, macht gesund.
Ciao.